Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2018. Gib mal einen Stift. 2018. Das Internet ist ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft geworden und hat auch für LSBTTIQ viel verändert. Doch wie viel? Und was?
Wir schauen uns heute in diversen Netzwerken um, in Portalen etc. und fragen auch, wie das queere Leben vor dem WWW ausgesehen hat.
Mich dünkt etwas anderes hier vor dem Mikrofon. Was stammt auch aus der Zeit vor dem World Wide Web. Etwas, was eventuell mit Roh anfängt und mit Land aufhört. Könnte das sein?
So präzise wie du kann ich es wirklich nicht sagen, aber es stimmt. Das Land stimmt und der Roh stimmt.
Und nun, ohne dir zu nahe treten zu wollen, du bist ja schwul.
Ja, selbstverständlich.
Also ich hoffe, wir schockieren jetzt niemanden an den Empfangsgeräten, jetzt wollte ich schon fast Hörgeräten sagen.
Schockieren ja, das habe ich ja jetzt an, den... damit ich dich besser höre.
Selbstverständlich. Also hoffentlich schockieren wir niemanden an den Empfangs- und oder Hörgeräten da draußen mit diesem spontanen Coming-out oder Outing. Du hast ja nicht selbst gewagt. Ne? Wie war das denn früher? So, schwul, aber ohne Internet. Konnte man da leben?
Man konnte lieben, man konnte leben, aber man musste fit sein und Kontakte haben zu anderen, die bereits in diesen Gefilden geschwelgt haben. Denn, wenn ich genau nachrechne, sind das mindestens 51 Jahre, nämlich 1967 in etwa hat das Ganze angefangen.
Bei dir?
Weil, bei mir, ja klar, weil genau das, was ich dir gerade eben gesagt habe, nie erreichbar war ohne die Kontakte, die man halt vorher schon ein bisschen geknüpft hatte. Das heißt, man musste beispielsweise nach Basel fahren, kannte da die entsprechenden Bars oder Diskotheken, wie beispielsweise das LLUI, das White Horse, das Sombrero, die Sonne, auch das Tanzportal, sage ich heute mal, wo man sich hineingeschwungen hat, ohne Internet selbstverständlich, und war darauf angewiesen, dass man halt dort in irgendeiner Weise etwas kennenlernen kann.
Was
also nicht so einfach wie heute.
Was mich aber schon interessiert, wo hast du die Kontakte überhaupt hergehabt? Woher wusstest du, dass es diese Bars und Lokalitäten dort gibt? Im Telefonbuch wirst du kaum nachgeschlagen haben.
Wenn es ein Telefonbuch schon gab, aber ich vermute, das gab es natürlich vor 51 Jahren, das ist schon richtig.
Ja, sicher schon.
Aber als Student, der ich ja war, seit 1967 bis 70, da gab es hin und wieder eine Person, die man beim Biertisch in der nahegelegenen Bar erkannt hat, Anführungszeichen, und dann ins Gespräch kam. Und da lief halt die Frage, ja, wo gibt es irgendwelche Lokalitäten, wo kann man unser einzig treffen und wie komme ich dort überhaupt hin? Per Tram, Auto hatte ich ja noch nicht. Oder ich bin tatsächlich circa 10 Kilometer gelaufen, um diese Lokalität erreichen zu können.
Puh.
Ja, das war's für dich.
10 Kilometer zu laufen, naja, es erinnert so ein bisschen an die Schilderungen des Schulwegs von Eltern, der ja in den Erzählungen auch immer länger wird. Aber ich glaube dir mit deinen 10 Kilometern mal.
Das beruhigt mich.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es damals auch viel verdeckter abgelaufen ist. Ich meine, wir haben schon oft genug über den Paragraphen 175 gesprochen, über die Strafbarkeit und über die Gesellschaft in Bezug auf Homosexualität in der Vergangenheit. Das ist inzwischen, denke ich, auch all unseren Hörerinnen und Hörern bekannt und muss nicht noch einmal aufgewärmt werden. Aber was wäre zum Beispiel gewesen, wenn du jemanden fälschlich erkannt hättest und ins Gespräch gekommen wärst. Also sozusagen eine Niete getroffen hättest.
Ja.
Und nicht
verstehe,
als Beleidigung
was du
zu
meinst.
Verstehen.
Zunächst einmal wäre ich vermutlich puterrot geworden. Das nächste wäre gewesen, dass ich mich vielleicht sogar entschuldigt hätte. Nicht vielleicht, eigentlich ganz sicher. Und mich dann sofort abgewendet hätte. Ja, weil ich ja nicht weiß, wie reagiert der andere.
In der Hoffnung,
darauf,
die Person nie wiederzusehen dann.
So ist das, ja, genau. Und doch hat es in irgendeiner Form geklappt, weil ich öfters mal auch in Übernachtung war, im Heim für die Studenten.
Mhm.
benannt Studentenwohnheim, das war gerade in der Nähe. Und ich habe ja damals mein Fahrrad verdient bei einer Fabrik, habe fleißig gearbeitet. Und das hat mir ein bisschen ermöglicht, Dinge zu bezahlen wie ein Restaurantgang oder halt gerade in die Dancing-Clubs, und musste nicht immer laufen oder musste auch nicht immer selber bezahlen. Das kam noch dazu.
Können wir in den späten 60ern schon von richtigen Diskotheken sprechen oder eher noch Tanzclubs? Wie war da eigentlich die Atmosphäre?
Also ich würde eher mal Tanzclubs sagen. Das war in den Anfängen das Isola, das ja sehr bekannt wurde, auch über die Grenzen hinweg nach Frankreich rüber in Richtung nach oben, Freiburg, Bodenseegebiet. Und das ähnelt in etwa der Tanzveranstaltung in Waldsee, wo man sich auch treffen kann ohne das Internet. Das ist halt, ja, letzten Endes ist es bekannt, auch durch Publikationen in Zeitungen sogar. Und diese Art von Vorstellung oder Veranstaltung, das kann man sich in etwa vorstellen, dann so war das. Ja, und dann erinnere ich mich aber auch noch an etwas, dass ich mit Franzosen in Kontakt kam, mit Jungen. Nicht ich habe angebändelt, sondern der Franzose, und das fand ich noch sehr witzig. Da war ich allerdings 19, 20 in etwa, jung, knackig, unerfahren für alle Dinge. Und dann habe ich gemerkt, die verschwinden alle nach und nach. Und habe mal nachgefragt, wo die eigentlich hingehen. Dann hieß es tatsächlich, wir fahren in das Isola. Manche hatten also Auto. Und da habe ich mich schlichtweg mal angeschlossen eines Tages. Und dann war ich in der Versenkung des Clubs verschwunden, der in der Nähe vom heutigen Rathaus gelegen hat.
Den gibt es sicher schon lange nicht mehr.
Schon lange ist was sehr Nachvollziehbares. Ja, den gibt es wirklich schon lange nicht mehr. Eingegangen aus Interesse wahrscheinlich, auf das wir nachher dann zu sprechen kommen. Aber es gab ja die Fortführung des Isola-Clubs dann in einem ganz anderen Viertel in Basel, in der Nähe der Sennbacher Straße damals.
Und wie war das so? Hast du das auch noch besucht?
Ja, das war sehr schön, fand ich, weil da die Möbel vom Alten noch teilweise mitgenommen wurden. Es war der typische rote Plüsch-Tundenbarock, sagt man heute dazu. Sehr gemütlich übrigens, mit großen goldenen Spiegeln und allem Zubehör. Später wurde dann der Club umgebaut in eine recht kühle Fassade mit Blau. Passte also gar nicht mehr in die Zeit rein, die man gerne zurückhaben wollte. Und irgendwann war dann auch dieser Laden kaputt. Zu wenig.
Wie viele andere auch, aber du hast schon gesagt, darauf kommen wir später zu sprechen.
Richtig, ja.
Ja, zusammengefasst können wir sagen, es lief damals das meiste einfach über tatsächliche Kontakte in der realen Welt.
Mundpropaganda würde man sagen.
Wahrscheinlich. Okay. Also du musstest wirklich noch zu Leuten gehen, in der Hoffnung, dass du die richtigen erwischst, und hast dir dann so dein soziales Netzwerk in der Realität, in der realen Welt aufgebaut, statt einem digitalen Netzwerk.
Richtig, und zusätzlich gab es ja in den beginnenden 70er Jahren auch die Zeitschriften. Das sind die Kaufhefte gewesen, zum Beispiel die Zeitschrift Du und Ich, die tatsächlich voller Anzeigen waren, Kontaktanzeigen. Und da habe ich übrigens dann etwa 1971, würde ich sagen, den ersten Kontakt gehabt nach dem Bodensee.
Über die Kontaktanzeige.
Über die Kontaktanzeige für etwa ein Jahr. Schlecht war, ich habe das Auto erst seit 72 dann gehabt und war die Kontaktmöglichkeit nicht mehr so lange. Man hat sich angerufen und man hat geschrieben. Und
also
zwar nicht
geschrieben,
per WhatsApp,
also wirklich
und
Post, richtig, Briefe,
Post, genau.
Postkarten vielleicht auch.
Auch das, ja.
Solche Dinge.
Ja, ja, ja. Das war eine sehr nette Bekanntschaft, und später habe ich erfahren, dass dieser Mann in Berlin lebt.
Also inzwischen ganz woanders.
Ein Jahr jünger gewesen als ich. Hat gepasst. Das war sozusagen die erste Liebe. Keine große Liebe, aber die Liebe, die erste Liebe.
Ja, Anfang der 70er mit Zeitschriften ist wahrscheinlich auch vom politischen Klima gar nicht so weit hergeholt und auch vom gesellschaftlichen Klima, wenn wir uns noch einmal in Erinnerung rufen, dass die späten 90er ja auch diejenigen Jahre sind, in denen dann zum ersten Mal der wirklich erste Christopher Street Day stattgefunden hat, beziehungsweise das Vorläuferereignis. Und wenn wir uns noch einmal in Erinnerung rufen, dass das die Zeit der Liberalisierung auch auf juristischer Art war, dass es die Zeit von Hippie, Flower Power und Revolution war, die
69er, 69er, 69er Jahre, ja. Genau.
Genau, da passt das dann sicher rein. Aber von diesen Zeitschriften hört man auch nicht mehr ganz so viel.
Ja, natürlich benutze ich heutzutage das Internet, um Dinge nachzuforschen. Das ist mir auch bestens gelungen. Ich habe versucht, einen Artikel aus der Taz, einige Zitate und einige geschriebene Sätze mal mitzuverwenden in unsere Sendung. Habe auch erwähnt jetzt, woher die stammen, nämlich von der Taz.
Wunderbar, kann sich niemand über Copyright-Verletzungen beschweren.
Ja, und das ist auch die Absicht. Also, dann gehen wir doch mal ran an den Speck. Nämlich das, was der Andreas gerade angedeutet hat, die ganze Geschichte mit den Printmedien, die gab es schon relativ lange. Denn wenn man so überlegt, dass die Du und Ich Zeitschrift, ein Magazin, das man aus verschiedenen Ebenen nutzen konnte, als Kontaktmagazin oder wenn man mag, auch als Fixverlage, spielt ja keine Rolle. So war das früher eben gegangen. Heute sieht das anders aus, weil man ja auch im Internet diese bestimmten Filmchen haben kann oder runterladen kann. Ne? Zwischen runterladen und runterholen gibt es natürlich
das
hervorragende...
Wollen wir jetzt nicht ausdiskutieren.
Wir wollen es natürlich nicht ausdiskutieren. Also, ich gehe jetzt mal darauf hinaus, dass die schwulen Printmedien eigentlich schon sehr lange in einer bestimmten Krise, und zwar in einer Absatzkrise, stecken. Und zu diesen bekannten Magazinen gehört beispielsweise auch das Verkaufsmagazin Du und Ich. Diesen ging es nämlich seit Jahren schon schlecht. Und wenn man nach den Verlagsangaben schaut, wurde gegen Ende nur noch ca. 15.000 Hefte verkauft. Das ist natürlich für Gesamtdeutschland und angrenzende Länder sehr wenig. Davon kann eine Redaktion, eine Zeitschrift, nicht existieren. Diese kleine Verlagsredaktion machte tatsächlich alle klassischen Trauerstadien durch. Ich formuliere es so, wie es die Taz geschrieben hat. Erst kam der Schock, etwas später stellte sich der Frust ein und schließlich endete das Ganze in Wut. Dennoch gab es nach heilsamer Trauer und internem Sarkasmus schließlich so etwas wie eine Befreiung.
Ach was.
Ja, tatsächlich. Meistens so, wenn sowas passiert. So jedenfalls die Erklärung des Chefredakteurs Andreas Herget. Nach über 45 Jahren und 493 Ausgaben war dann Schluss mit Lustig. Das älteste deutsche Schulmagazin war schlichtweg tot. Also 2014.
Und das Ganze soll heilsam gewesen sein? Es war tot. Was ist denn daran heilsam?
Die Wiederauferstehung, mein lieber Andreas, hast du vergessen. Da gibt es nämlich immer Leute, die die richtige Medizin dafür haben, ne? Aber die Frage war natürlich, woran scheiterte diese Weiterführung des Magazins? War doch toll. Nicht nur in den zweckgebundenen Dingen, wozu man diese Hefte gekauft hat, sondern ja, die Frage stand, waren es zu wenig Leser oder gab es zu wenig Anzeigenkunden, weil andere Wege dort offen standen? Heute sagt man ja, früher war das noch nicht so ganz der Fall. Aber wir werden der Sache jetzt gerade weiter nachgehen.
Wir sind gespannt.
Ja. Ebenso von dieser Krise eingeholt wurde das große schwule Männermagazin. Im Mai 2014 meldete der Gmünter Verlag Insolvenz an. Prominente Neugründungen gab es in den vergangenen Jahren kaum oder waren bald nach Erscheinen weg vom Markt, wie weggepustet wieder. Ja. Und nochmals die berechtigte Frage, wieso eigentlich?
Ja.
Der ehemalige Chefredakteur der Du und Ich, Andreas Herget, von dem ich gerade vorher geredet habe, suchte nach Erklärungen und wurde tatsächlich fündig.
Nein, wo?
Identifikationsstiftende Magazine für schwule Männer braucht es heute wohl nicht mehr. Man ist schwul und ein selbstbewusster Teil der Gesellschaft geworden. Na, da hat die Politik ihren Anteil dran. Da haben gewisse Entwicklungen Anteil, die in den 60er, 70er Jahren stattgefunden haben. Eben, man hat sein Selbstbewusstsein gefunden und Ende der Jahr 1969 mit der Anerkennung, ja, es gibt Schwule und sie sind da Aber mehr war natürlich auch noch nicht, ne? Bis 2017 die Ehe gestartet war.
Ein langer Prozess.
Ja. Tatsächlich aber werden heutzutage schwule Themen häufiger in Mainstream-Medien verhandelt als vor noch 20 Jahren. Wo es allerdings immer noch einen Unterschied macht, ob Spiegel Online, die FAZ oder die Leipziger Volkszeitung über Conchita Wurst oder das Blutspendeverbot für Schwule berichtet, oder ob es Homo-Medien mit Expertise und Szenekenntnis tun, so Andreas Herget. Eine ähnliche Einschätzung allerdings kommt von Manuela Kai, der Geschäftsführerin des Bessel Media SDL Verlags Lesbenmagazin IMAG und das Gratisheft Die Siegessäule. Die kennen alle, die lagen in jedem Schwulenclub bis heute noch aus. Sie sagt, der Anzeigenmarkt sei schon ewig verschwunden und der Markt für Schwule über regionale Kaufhefte sei seit Jahren kleiner geworden. Also sei auch der Bedarf verschwunden. Aber es gibt auch im Gegensatz zum englischsprachigen Raum tatsächlich noch immer Berührungsängste mit allem, was homosexuell sei. So Kai. Dennoch musste man nicht in Untergangsszenarien eines ganzen Printsegments verfallen, so Kai. Das mit dem Lesben hätten die Printmedien, die Massenmedien ebenso wie die Gesellschaft immer noch nicht richtig verstanden. Homosexuell wird noch immer häufig mit schwul gleichgesetzt, Lesben kommen kaum vor. Die Siegessäule vermeldet einen Auflagerekord mit über 53.000 Exemplaren im Monat. Das ist sehr viel, wenn man das überlegt, allein für Berlin.
Oh ja, besser als über ganz Deutschland 15.000.
Richtig. Und dieses Heft wird in Berlin kostenlos verteilt, auch vielleicht ein Anreiz, dieses kleine Heftchen zu lesen. Und man erfährt tatsächlich interessantes, bunt gemixte Artikel zusammen mit Kontaktanzeigen. Und dann gibt es noch einen, den holen wir uns gleich auch mal aus der Kiste. Das ist der Paul Schulz, der Publishing Director der Blue Mediengruppe. Er meint nämlich, dass die großen Verlage nie Schwule als Zielgruppe entdeckt hätten. Und genau diese Zielgruppe werde immer größer. Es wird immer mehr mit Schwulen geworben, und zwar in vielen, vielen Bereichen. Die vorhandenen Kaufmagazine verstünden es nur nicht, diese Zielgruppe zu erreichen. Die heute 70-Jährigen, ich will ja nur in Klammer setzen, wie auch ich, Klammer zu, die ihr
Fast.
ganzes Leben schwul gelebt haben, das gab es eben vor 30 Jahren nicht, so sagt Paul Schulz.
Ja, da mag auch einiges an Wahrheit mit dran sein.
Das habe ich jetzt wirklich nicht gehört. Das lassen wir jetzt einfach mal so da stehen, ja, lieber Andreas. Ähnlich sieht es Peter Rehberg, auch ein sehr bekannter Kulturwissenschaftler, der in den USA lehrte und unter anderem die Queer Theory oder die Verfassung eines Aufsatzes mit Bradley Boovy über schwule Medien nach 1945. Wenn man nach Gründen für die aktuelle Krise suche, müsse man auch zurückblicken. Aber ja auch getan jetzt gerade eben. Historisch gesehen waren diese Schwule an der Entstehung der schwulen Bewegung beteiligt, und zwar ganz massiv, würde ich sogar meinen. Ich gehe noch ein bisschen zurück in die 50er Jahre, in die du mich gerne reinschiebst und was ja gar stimmt, denn ich bin im Jahrgang 1948. Das wollen
Weiter
wir voller
zurück.
Stolz verkünden.
Nur weiter zurück wollen wir heute dann auch nicht mehr.
Ja, das
das
letzte
Maximum.
Jahrhundert hat es ja in sich gehabt, aber das vorletzte, wo du herstammst, ist schon eine andere ganze Frage.
Ja, ich bin ja schon
Ja.
viel älter als.
In den 50er Jahren verfolgt und zensiert. Erst Ende der 60er Jahre etablierte sich das Magazin Du und Ich. Die deutschen Homo-Medien waren damals eher, ja, ich würde sagen, unpolitisch und fokussierten sich auf eine Anlehnung an die Pornografie, was ja auch jeder gerne mochte. In den vielen schönen bunten Heftchenblättern, wo es nackte Männer zu sehen gab. Das war ja mal was ganz Neues.
Auch das hat sich gesellschaftlich gewandelt. Damals wollte öffentlich niemand nackte Männer oder Frauen
Richtig,
sehen.
ja,
Das hat
genau.
vielleicht schon gewollt, aber naja.
Wohl kaum sprach der Ochse, als man ihn melken wollte.
Ja.
Ha, genau so hätte das abgehen können. Anders ging es in den USA beispielsweise weg mit den Advocate oder The Advocate heißt es ja in Englisch dann, das über kulturelle und politische Veränderung reflektierte. Das heißt, da waren sie schon einen Schritt weiter voraus als unsere deutschen Printmedien. In den 80er Jahren allerdings wurde das Magazin Männer gegründet, das als Kontaktbörse und Softpornografie-Magazin gedacht war. Also auch hier wieder beide Seiten, aber auch noch nicht in dem Maße in die politische Richtung abgedriftet war, wie das die USA längst getan hat. Und dann kam ein Knucks, als die AIDS-Krise die Welt erschütterte, kam es dann einfach immer mehr und mehr zur Desexualisierung einer Gesellschaft oder zum Verlust des Offenseins. So habe ich das übrigens auch erlebt mit Schulbüchern, die in den 70er Jahren, also der Hippie-Zeit, sehr offen damit umgingen. Man hat nackte Männer, nackte Frauen, nackte Kinder abgebildet. Auch im Biologieunterricht war das ja wichtig. Heute gibt es nur diese Querschnittzeichnung, diese dämlichen. Und eine Scheu gab es in dieser Richtung damals gar nicht. Das kam erst später, wo wieder mal die CDU-Regierung an der Macht war. Die haben das gerade in Baden-Württemberg, wie ich mich erinnere, total weggelassen.
Ich würde fast sagen, dass aber das Ironische an der Geschichte ist, dass obwohl inzwischen die Schulbücher, ich kenne aktuelle Schulbücher nicht, aber zu meiner Zeit waren auch mehr Zeichnungen als Fotos drin, dass gerade jetzt auch durch das Internet Pornografie so einfach wie noch nie zu bekommen ist. Und da sprechen wir von ganz anderen Dingen als von harmlosen Nacktfotos.
Ja, da ging es also nicht nur um die, ich will sagen, nicht reizbewusste Darstellung des menschlichen
Nein, einfach
Körpers.
nur um die
Egal. Es
Darstellung.
geht nur um eine Darstellung. Das ist eigentlich wie eine Aktzeichnung, die von einem Maler gemalt wurde, halt jetzt tatsächlich als Fotografie. Das findet man nirgends mehr in Schulbüchern, aber das Internet weiß auch mehr und kann auch mehr. So wollen wir mal schon verbleiben damit. Ne? Und heutzutage ist eben auch so, man kauft sich kaum noch Schwulenmagazine, um sich an nackten Männern zu ergötzen. Das kann man heute im Prinzip an jeder Ecke. Internetportale aufmachen, reingucken, was hast du Neues, oder über WhatsApp kann man Bilder verschicken, etc.
Und nicht
etc.
nur, da gibt es so viele
Ja, da
Möglichkeiten, wie
kennst
man
du dich
Sachen
wesentlich
verschicken kann.
besser aus als ich,
Wir
weil du
müssen
ja
nicht alle nennen,
mehr.
aber
Ja, na
auch
klar.
unsere Hörerinnen und Hörer
Die
werden da schon teilweise recht fit drin sein, denke
kennen
ich mir.
das, ne?
Ja.
Und von den Internetangeboten Facebook, Gay Romeo, Grindr, schwule Online-Medien wie queer.de, Sexualkontakte, Informationen, Wix-Verlagen, Veranstaltungsverlagen, das alles gibt es ja tatsächlich online.
Dabei
Ne?
finde ich nur lustig, dass du Facebook und Gay Romeo in einer Linie sofort nennst mit Grindr. Also ist Facebook hier
Ja, das
Pinkpotter.
ist das wahrscheinlich eher harmloseste noch.
Die schauen wir uns nachher aber auch noch mal genauer
Gerne, gerne. Mit dir tue ich doch alles anschauen.
an.
Ja, und da sagt dieser Rehberg, den ich eingangs erwähnt habe, dieser Kulturwissenschaftler, die können das sogar besser. Und mit die meint er eben das, was in Netzwerken abläuft. Und bei aller Assimilation muss man aber immer wieder daran erinnern, Schwule leben anders. Zitat: Sie lieben anders, sie ficken anders, sie haben andere Karrieren und andere Realitäten. Ein Zitat von Herrn Rehberg. Und dann erinnere ich noch etwas zum Schluss. Es gibt tatsächlich bei Wikipedia eine Liste von Magazinen für homosexuelle Männer. Von A bis Z kann man die Länder mal durchforschen. Welche Magazine gibt es da? In welchem sprachlichen Raum ist das? Ist das im deutschen Raum? Ist das im englischsprachigen Raum? Französischsprachig? Oder was weiß ich, auch den russischsprachigen natürlich. Ne?
Uns interessiert natürlich jetzt nicht, wann das Internet genau wo, mit welchem Vorläufer erfunden wurde, sondern uns interessiert, ab wann ist es relevant für die Gesellschaft und damit auch für LGBT oder LSBTTIQ geworden. Und das dürfte so etwa in den 90er Jahren anzusetzen sein. Meine eigene Erinnerung bringt mich jedenfalls dazu zu sagen, als ich in den 90ern noch jung war, entgegen anderslautenden Gerüchten, die Roland heute hier zu verbreiten versucht hat. Als ich damals in den 90ern noch ein Kind war, war das Internet für mich etwas sehr Fremdes, etwas sehr Neues, weit weg für meine ganze Familie auch. Für andere mag das damals auch schon ein Bestandteil ihres Lebens gewesen sein. Wir erinnern uns an die fiependen und piepsenden Router, die sich versucht haben, qualvoll in das Internet über die Telefonleitung einzuwählen, und wehe, jemand anderes hat da gerade telefoniert, dann ging's nämlich nicht. Und meine Erinnerung deckt sich hier tatsächlich mit der Erinnerung von Roland, der vorhin, während die Musik gespielt hat, auch noch so zu mir meinte, ja, also damals, als er noch Lehrer war, was hast du da gesagt? Da.
Na, da saßen die Schüler in ihren Räumen, jeder vor seiner eigenen Kiste. Das ging damals um Erstellung von Referaten beispielsweise, Aufsätzen. Auch für die Prüfung, für die Hauptschulabschlussprüfung haben sie das benutzt. Aber wenn man nicht immer genau auf Zack war, dann hat man gesehen, dass sie vielfach abgeglitten waren in irgendwelche Chaträume.
Und das Ganze auch seit den 90ern. Aber
naja.
Vorher ist dir das noch nicht so begegnet.
Nein,
also Pi mal.
Nein.
Und
richtig.
Das stimmt sogar, wenn wir Wikipedia Glauben schenken dürfen, dann wurde das Internet 1990 kommerzialisiert. Und dann ging das eben so langsam los mit den ganzen vorhin schön erwähnten fiependen Routern, bis das Ganze etwas explodiert ist in den späten 90ern und den 2000ern, als dann die ganzen Social-Media-Plattformen mit dazukamen, als dann auf einmal Facebook da war, als dann YouTube da war, als Twitter da war und wie sie alle heißen. Ab diesem Zeitpunkt würde ich behaupten, ist das Internet oder war das Internet nicht mehr aus unserer Gesellschaft wegzudenken. Und wenn wir überlegen, was heutzutage alles über das Internet läuft, rein von der Infrastruktur zum Beispiel, dann würde uns der Popo ziemlich auf Grundeis gehen, wenn das Internet von heute auf morgen einfach mal ausfallen würde. Nun lässt sich ein Einfluss des Internets auf die Gesellschaft und damit auch auf das queere Leben kaum leugnen. Man kann sich aber die Frage stellen, wie dieser Einfluss aussieht, und wenn man das polarisierend macht, kann man die beiden Extrempole Fluch oder Segen aufmachen. Wir wollen uns jetzt aber gar nicht auf eine der beiden Seiten schlagen, weil wir auch der Meinung sind, dass die Wahrheit hier, wie bei solchen Fragen oft, aber keinesfalls immer, in der Mitte liegt und weil sich seit den 90ern in Politik, Gesellschaft und Szene mehr getan hat als die Einführung des Internets. Das heißt, letztlich ist es gar nicht so einfach, die Auswirkungen des Internets zu greifen, da wir nicht wissen, welche Komponenten in welchem Maße zu welchen Veränderungen geführt haben. Dennoch ist es natürlich spannend, sich ein paar Perspektiven dazu anzusehen. Und wir erinnern uns da beispielsweise noch an Peter Tommen, den wir vor 2 Jahren hier zu Gast hatten. Vielleicht erinnern wir uns auch nicht mehr. Roland, weißt du noch, wer das ist?
Weiß ich noch. Peter Tommen war ein Ur-Basler.
Oder der, ist? Es gibt ihn noch.
Ja, ich meine zu seiner Zeit.
Vollkunde.
Natürlich gibt es ihn noch, aber zu seiner Zeit, wo er jetzt noch geschäftlich auch tätig war und sehr, sehr viel in der Schwulenszene rumgehüpft ist, da war er wirklich sehr aktiv. Er hat selber, ich würde fast sagen, Pamphlete gedruckt, auch kritische Schriften in Umgang gebracht, wo er tatsächlich selbst zu Fuß in die Clubs reingegangen ist, sie hingelegt hat, und man hat manchmal heiß darauf gewartet, was hat der Peter Tommen heute wieder drin, den man ja immer den Schwulenpapst von Basel genannt hat. Immerhin, er war auch Gemeinderat und hat dort einiges bewirkt, und er selber sagt, das Internet ist eher ein Fluch, es hat die vielen Verknüpfungen kaputt gemacht, die man persönlich gefunden hat. Heute geht alles über einen Computer, es geht um einen Laptop, es geht um ein Tablet, es geht um Smartphones und iPhones und so weiter. Das heißt also, eigentlich sehr, sehr unpersönlich geworden.
Damit haben wir gerade noch einen Kritikpunkt angesprochen, nämlich, dass dem Internet immer mal wieder vorgeworfen wird, es würde die Szene zerstören. Es würde eine Szene vielleicht sogar in gewissen Teilen, ja, nicht mehr nötig machen, und wir beobachten ja gerade auch das Sterben der Szene. Dazu gehört, wenn wir noch einmal kurz bei Peter Tommen bleiben, sein schwuler Buchladen, den er seit den 70ern ja betrieben hat in Basel, schon sehr früh gegründet.
Und ja, den Arkados.
Genau, Arkados, ja. Der jetzt letztes Jahr dann geschlossen hat, nachdem er noch einmal Jubiläum gefeiert hat. Inzwischen gibt es das Arkados Archiv, immerhin, aber kein Buchladen mehr. Und auch von dort aus haben wir natürlich immer wieder gehört in der Berichterstattung in Basel, da machen die ganzen Kneipen, Treffpunkte, Szenelokale dicht. Das LLUI ist das jüngste Beispiel, bei dem man auch wirklich nicht sagen kann, ob da jemals wieder was draus wird oder nicht. Das
Hirscheneck gibt
Das
es, glaube ich,
Hirscheneck ist
noch.
die einzige Lokalität, das kann man wirklich sagen, es ist ein Restaurant, eine Wirtschaft, wo sich linke Gruppen gerne treffen, wo sich auch Leute aus dem Viertel treffen, aus dem Kiez dort, aber auch wo einmal im Jahr zum Beispiel der Tuntenball stattfindet oder immer wieder mal schwule Veranstaltungen.
Schwule Veranstaltungen laufen heute ja immer noch recht gut. Also Waldsee ist immer noch in Freiburg eine Hausnummer, die besucht wird, die funktioniert, und es gibt auch noch viele andere Veranstaltungen. Meistens große Partys, will es uns scheinen.
Das ist
Das
richtig, ja.
sind dann auch oft kommerzielle Angebote, die vielleicht auch schon seit Jahren, Jahrzehnten existieren, die aber immer größer geworden sind, immer professioneller, was ihnen ja auch nicht immer nur positive Kritik einbringt, denn je aufwendiger man eine Veranstaltung aufzieht, je größer sie wird, umso mehr Geld kostet sie und umso mehr Eintritt muss man dann halt auch
Ja,
berappen dafür.
richtig.
Aber außer diesen Partys beobachten wir ein bisschen mit Sorge das Sterben der schwulen Szene. Und das geht natürlich auch uns etwas an, hier beim Radio. Denn unsere Radiosendung, da kann man sich fragen, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Radio und Internet. Stehen die überhaupt im Widerspruch zueinander? Naja, es sind beides erst einmal Kommunikationsmedien, und bei dem einen geht die Kommunikation halt von der einen Seite sehr einseitig, sagen wir sehr einseitig, nämlich im konkreten Beispiel von uns zu euch. Natürlich könnt ihr uns auch jederzeit eine Nachricht schreiben, da brauchen wir wieder das Internet für, weil Postkarte schreiben dauert ein bisschen lang. Würde theoretisch auch funktionieren, aber am besten erreicht ihr uns, wenn ihr einfach auf Facebook geht und dort mal nach Radio Rainbow Stars sucht. Wir haben eine eigene Seite, ihr könnt uns da gerne eure Kritik, euer Lob, eure
Anregungen,
Wünsche,
egal.
Anregungen, alles Mögliche. Ihr könnt uns auch einfach mal nur einen schönen Tag wünschen. Da freuen wir uns dann auch drüber und wünschen euch gerne einen zurück. Na, jedenfalls, Kommunikationsmedien sind wir beide. Und länger als wir beide im Geschäft ist der Dieter, unser Kollege von der Schwulen Welle, mit der wir ja kooperieren und den ihr auch erst letzte Woche gehört habt und den ihr sicher auch nächste Woche wieder hören kann. Er ist ja meistens dabei, wenn die Schwule Welle on air geht. Wir haben uns überlegt, wie sieht er eigentlich diesen Zusammenhang? Wie sieht er den Einfluss des Internets auf LSBTTIQ seit den 90ern, seit das Internet aktuell geworden ist, bis heute? Auch vielleicht speziell aus seiner Sicht als Radioschaffender. Und naja, wenn wir uns das alleine so fragen, bringt's nicht viel. Deswegen haben wir ihn gefragt, also wir sind direkt einfach mal zu ihm, haben angeklopft und gesagt: Hey du, wie sieht's eigentlich aus? Wie ist da deine Meinung? Und er hat uns Folgendes dazu gesagt.
Verglichen mit Zeiten ohne Internet, was hat sich verändert? Da hat sich einiges verändert. Also beispielsweise ist es jetzt ja viel, viel, viel leichter, an Informationen zu kommen. Andererseits ist natürlich dann auch die Gefahr viel größer, dass man irgendwelchen Fake News, wie das jetzt ja Neudeutsch heißt, aufsitzt, weil ja im Prinzip jeder irgendwas ins Internet stellen kann. Es ist natürlich auch viel, viel einfacher geworden, andere Schwule zu finden. Also hatte man früher ja die Kontaktanzeige mit Chiffre in der Zypresse aufgegeben. Dann musste man ein paar Tage warten, bis es erschienen ist. Dann musste man wieder ein paar Tage warten, bis einem dann die Post zugestellt wurde. Ist natürlich alles sehr viel komfortabler geworden, dass man jetzt mit Dating-Apps oder auf Dating-Seiten sich eben Partner suchen kann, für was auch immer. Dann auch aus dem großen Umkreis auch eben aus dem Reservoir schöpfen kann. Früher war man halt auch darauf angewiesen, zum Beispiel in eine Kneipe zu gehen, um andere Schwule kennenzulernen. Das hat sich auch verändert. Das politische Engagement hat sich verschoben, würde ich sagen. Also auf der einen Seite gab es damals halt auch viel zu kämpfen und zu erkämpfen. Und heute ist halt eben schon ganz viel erkämpft. Also es ist ja einerseits jetzt die Ehe für alle da, was halt ein heißes Thema war für viele Menschen. Und der Antidiskriminierungsschutz ist da. Auf der anderen Seite gibt es immer noch Baustellen. Und ich beobachte halt eben auch im Rahmen der Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung auch eine Verschärfung der Situation, dass es halt eben mittlerweile auch wieder schwieriger wird. Also wir haben irgendwie so das Hoch der Entwicklung jetzt hinter uns. Insgesamt gibt es halt eben auch einen Rechtsruck in Europa. Es wird schwieriger, wieder auch Erlangtes einfach zu behalten und zu erhalten. Also der Kampf wird nie zu Ende sein. Es ist natürlich jetzt nicht einfach alles easy peasy und wunderschöne Welt, neue Welt mit dem Internet. Nein, es ergeben sich da auch ganz schlimme Dinge draus, eben wie zum Beispiel die ganzen Mobbing-Geschichten. Die Leute trauen sich einfach mehr, wenn die Person nicht gegenübersteht. Ja, so an den Falschen geraten konnte man früher auch, wenn man da im Kolumbi-Park herumgecruised ist. Da konnte es halt auch sein, dass man dann an irgendjemanden gerät, der einem nicht wohlgesonnen war. Natürlich im Internet, in der Anonymität des Internets ist es auch nicht ungefährlich. Da sollte man sich schon darauf einstellen, dass man vielleicht, wenn man jetzt irgendwo hingeht, sich mit jemandem verabredet, das ist jetzt nicht gerade offensichtlich, irgendwie eine Falle ist. Ich meine, in Deutschland ist es relativ harmlos, aber man kann sich natürlich absichern, indem man sich fürs erste Date an einer belebten öffentlichen Stelle trifft, um sich da halt mal abzuchecken. Siehst du einen Zusammenhang zwischen dem Szenesterben und dem Internet? Ganz sicher ja. Also das ist offensichtlich, dass es eine Veränderung gegeben hat. Also das hat man zum Beispiel auch am Gay-Club Tabu in Offenburg gesehen. Seit es eben Internet gab und die Dating-Möglichkeiten über das Internet, sind dort die Besucherzahlen dramatisch zurückgegangen, dass dann letztlich eben nicht mehr Freitags- und Samstags-Partybetrieb war, sondern dann nur noch Samstags und am Freitag nur Barbetrieb. Und da waren halt auch nicht mehr viele Leute da. Also das hat sich schon sehr verändert. Freiburger Szene ja genau das Gleiche. Da gab es ja früher 3, 4 verschiedene Szene-Bars, Schwulenkneipen. Ja, was ist davon noch übrig geblieben? Also eine, die von Heteros überrannt wird. Einerseits ist es natürlich schön, dass man das so sehen kann, dass halt eben die Schwulen sich nicht mehr eben ghettoisiert in irgendeiner Ecke treffen müssen, sondern eben auch überall hin feiern gehen können. Aber auf der anderen Seite natürlich solche Sachen wie Schwules Dance auf Waldsee oder jetzt auch gerade die Pink Partys, die sind einfach doch auch wichtig, dass man wenigstens weitgehend unter sich ist. Also von daher ist das natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei, dass diese rein schwulen oder lesbischen Veranstaltungen immer mehr zurückgehen. Also dass das Internet die Szene unnötig macht, würde ich auf keinen Fall unterschreiben wollen. Es hat sich sehr ausgedünnt über die Möglichkeiten, die das Internet bietet. Hat sich die Radioarbeit durch das Internet verändert? Oh ja, da gab es auch einiges an Veränderungen. Also hier in der Redaktion haben wir ja eben auch Social Media auf unserer Webseite drauf. Wir haben den Chat in der Webseite drin, über die Webseite die Informationen zu verbreiten, auch Nachrichten nochmal hervorzuheben und sowas. Das sind natürlich alles Sachen, die eben das Ganze sehr viel präsenter machten als früher. Früher hatte man halt die 90 Minuten am Donnerstagabend und danach war es weg. Dann gab es schon immer noch die Wiederholung am nächsten Tag, aber wenn man die verpasst hat, hatte man keine Möglichkeit, das nochmal irgendwie nachzuhören. Jetzt mit dem Mediatheksbeitrag, der also eine Woche nach der Erstsendung auf der Seite von RDL zu verfügbar ist, wo man sich die komplette Sendung nochmal anhören kann, das hat schon eine ganz große Auswirkung. Also die Leute hören nicht mehr so linear Radio wie früher, also da musste man ja um 19.30 Uhr zu Hause sein und das Radio anschalten, um Schwule Welle zu hören. Wir merken das, dass die Leute immer mehr im Nachgang dann die Sendung einfach nachhören, sich runterladen oder den Podcast abonnieren. Also das nimmt immer mehr zu. Es ist natürlich auch schade, wenn immer weniger Leute die Sendung live hören, weil dann natürlich so das direkte Feedback wie der Telefonanruf ins Studio oder die Beteiligung am Chat weniger werden. Also es war früher wirklich so, dass dann regelmäßig 1, 2, 3, manchmal sogar mehr Telefonanrufe kamen. Das war teilweise auch schon schwierig, die entgegenzunehmen, weil wir ja dann nur während Musik läuft das entgegennehmen können und nicht direkt während moderiert wird. Auf der anderen Seite, es gibt ja immer zwei Seiten einer Medaille, haben wir natürlich jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel bei Gewinnspielen das Ganze über Einsendung einer E-Mail noch zu erweitern, also die Leute zu erreichen, auch wenn sie eben nicht gerade am Donnerstagabend die Sendung live gehört haben und dann anrufen können. Sie können dann halt eben, wenn die Einsendefrist lang genug ist, können sie dann eben auch in der Woche noch die Sendung nachhören und ihre E-Mail schicken. Wie bewertest du das Internet mit seinen Möglichkeiten für LSBTTIQ generell? Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten, die sich da eröffnen, die man eben bewusst nutzen kann, um aus einer dunklen Ecke rauszukommen. Eben im Internet ist das Licht. Naja, also wie man halt eben sich vorstellen kann, wenn man früher irgendwo auf dem Land ohne jeglichen Kontakt zu irgendwelchen Schwulen oder Lesben oder irgendwelchen Organisationen war. Also ja, ich kann das vielleicht mal an meinem Beispiel erläutern. Ich habe irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren, das muss so in den 80ern gewesen sein, da hatte ich ein Plakat gesehen, ein rosafarbenes Plakat, das hing an der Uni. Radio hören macht schwul. Schwule Welle, Donnerstag 19.30 Uhr. Ich bin gestorben, als ich da dran vorbeigelaufen bin. Ich war noch nicht geoutet, hatte so langsam mal das sichere Gefühl, dass mit mir irgendwas anders ist als bei den anderen. Und bin an diesem Plakat vorbei. Und das hing halt eben mit vielen anderen Plakaten da irgendwo an der Wand. Und ich hatte zwar mitbekommen, um was es geht, aber ich hatte halt eben diese Frequenz und diese Uhrzeit und das alles nicht. Ich hatte auch kein Handy, mit dem ich jetzt irgendwie mal unauffällig ein Foto machen konnte. Ja, 80er, war nix, ne? Also ich musste dann nochmal zurück, konnte mich natürlich auch nicht vor das Plakat stellen und das jetzt abschreiben, weil das hätte ja womöglich jemand sehen können. Also mit dreimal da vorbeilaufen, habe ich es mir dann eingeprägt und habe dann halt eben am nächsten Donnerstagabend um 19.30 Uhr mit großem Herzklopfen diesen Sender gesucht, dieses Radio Dreieckland. Das war ja alles für mich völlig neu und ich bin dann nur per Zufall an diese Information gekommen. Und jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, wie das jemandem geht, der irgendwo draußen auf dem Land sitzt und merkt, dass er schwul ist. Ja, der hat ja keine Chance, an irgendwelche Infos zu kommen. Was geht da in mir vor? Was bedeutet das? Was bietet das auch für mich für Möglichkeiten? Mit dem Internet ist das überhaupt kein Thema. Das setzt man sich an den Rechner und dann tippt man mal schwul ein und dann kriegt man halt eine ganze Menge Informationen. Es ist nicht alles schön, was man da kriegt, aber zumindest mal kann man sich dann halt auch informieren über Coming Out und was das bedeutet und wo man sich Hilfe holen kann. Später dann Thema Partnersuche. Ja, es ist halt die berühmte Nadel im Heuhaufen, die man oder vielleicht sogar ein Misthaufen, die man eben finden muss. Aber da bietet sich natürlich auch die Möglichkeit, einen erweiterten Radius zu nutzen, eben über die Möglichkeiten des Internets oder halt eben auch Leute zu finden, die jetzt nicht in die Szene gehen würden. Denn das war früher auch immer so. Da gab es auch die Leute, die auf gar keinen Fall in eine Schwulenkneipe gegangen sind. Die haben dann halt eben über Zypresse, Chiffreanzeige sich Partner gesucht. Und über das Internet hat man halt eben sowohl das eine als auch das andere. Man kann da ganz offensiv auftreten mit Gesichtsfoto oder man kann halt eben anonymer sich Partner suchen und dann verabreden. Man ist über das Internet natürlich dann auch eben schwulen Hassern ausgesetzter, als man es vielleicht wäre, wenn man sich nicht präsentieren würde da, wie auch immer. Aber ich denke, die positiven Seiten überwiegen dann doch. Ja, natürlich kann man ohne Smartphone und ohne Internet leben, aber um es mit Loriot zu sagen, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber nicht lebenswert.
Wir sehen also, auch unser Kollege Dieter hat ein differenziertes Bild vom Internet. Jedenfalls, was seinen Einfluss auf LSBTTIQ angeht. Das Internet als Informationsmedium haben wir bereits angesprochen und als solches hat es auch einiges zu bieten. Organisationen wie Queer Amnesty oder der LSVD mit extra aufgezogenen Themenseiten zu Regenbogenfamilien und Queer Refugees, Aufklärungsangebote wie Fluss e.V. aus Freiburg, YouTube-Kanäle wie Queerblick oder Jungsfragen im Bereich der Aufklärung bis zu regionalen Angeboten wie der Harps Queer Basel, der Rosa-Hilfe Freiburg oder auch der jeweiligen AIDS-Hilfen, sogar einige Zeitschriften konnten sich in die digitale Welt retten, wie das Schwulst oder das lesbische Elmag. Das alles und noch viel mehr findet sich im Netz.
Darüber hinaus gibt es aber auch eine Menge an Portalen, Plattformen und Communities. Für schwule Männer gibt es schon seit 1996 homo.net, damals noch homo.de. Aus dem heraus mit den Jahren auch ein schwuler Szeneguide und ein Homo-Lexikon entstanden sind. Für schwule Jungs von 14 bis 27 gibt es unter dem Akronym DBNA für Du bist nicht allein seit 1998, also nur ein Jahr später, ein eigenes Kontaktportal mit Magazin und Forum. Zeitweilig als schwules Einwohnermeldeamt bekannt war Gay Romeo, was sich inzwischen Planet Romeo nennt und weltweit 1,8 Millionen Nutzer verzeichnet, die meisten aus Deutschland, nämlich fast eine halbe Million. Mit dem Zeitalter der Smartphones trat 2009 Grindr hinzu, welches nach eigenen Angaben die am weitesten verbreitete Dating-App für schwule und bisexuelle Männer sei. Gibt es bei dieser Fülle an Angeboten überhaupt noch neue Angebote? Ja, die gibt es. www.boyscom.de bezeichnet sich selbst als neue Gay-Community. Sie ist zu 100% kostenlos und wirbt mit Funktionen zum Chatten, Freunde finden, daten und auch zur Selbstdarstellung. Man kann nämlich beliebig viele Fotos von sich hochladen und teilen. Und das ist nicht alles, denn... Wir befinden uns jetzt im Gespräch mit Zweien, die nicht nur auf dieser Plattform angemeldet sind, sondern tatkräftig an deren Auf- und Ausbau arbeiten. Herzlich willkommen, Matthias und Dennis.
Ja, hi.
Hallo.
Moin, moin. Wollt ihr beiden euch vielleicht erstmal kurz selbst vorstellen und wie ihr zu oder auf boyscom.de gekommen seid?
Ja, fange ich an. Ich bin der Matthias, bin der Gründer selbst von Boyscom, lebe in der Nähe von Nürnberg. Ja, und gut, durch die Gründung kam ich natürlich auch dazu.
Ergibt Sinn, ja. Und Dennis?
Ja, ich bin, wie gesagt, schon Dennis. Bin selber nicht von Anfang an dabei gewesen. Ich kenne Matthias schon einige Jahre und bin seit März auch mit auf der Plattform anzutreffen.
Wie bist du dann dazu gekommen? Durch den persönlichen Kontakt zu Matthias in
genau.
dem Fall. Okay. Jetzt ist mir bei dieser Plattform Boyscom zuerst einmal der Name aufgefallen. Ich dachte zuerst Boyscom, okay, die Domain endet dann sicher auch auf .com. Tut sie aber nicht. Sie endet auf .de. Warum? Wie kam dieser Name zustande?
Ja, genau. Also der Name, beziehungsweise das Ganze steht als Abkürzung für Boys Community.
Aha.
Also daher das Com, genau. Der Name kam relativ spontan. Ich hatte eigentlich nur so die Idee, den Begriff Boys irgendwie mit in die Domain zu packen, weil es geht ja um Boys. Und auch ein bisschen deshalb, weil aus dem B und den O kleingeschrieben kann man diese männlichen Gender-Symbole ganz gut machen. Das sieht man in unserem Logo auch. Und ja, das Com ist dann irgendwie zufällig dazu entstanden. Also das war nicht geplant. Ist ja auch nicht so einfach, einen Domainnamen zu finden. Aber ja, so kam das eigentlich zustande.
Ein Domainname, der vor allem noch frei ist, kann ich mir vorstellen, dass da schon viele vergeben sind, in denen Boy oder irgendetwas anderes drin vorkommt.
Richtig.
Genau.
Ja.
So wie wir jetzt hier in dieser Sendung bereits gesehen haben, gibt es aber inzwischen einige Plattformen. Das heißt, Boyscom befindet sich sozusagen in guter Gesellschaft. Für schwule Jungs und Männer ist einiges im Angebot. Was gab denn nun konkret den Anstoß, noch eine weitere Plattform aufzuziehen? Oder anders gefragt, was hat Boyscom.de, was andere Plattformen nicht haben? Und warum sollte ich mich als Interessierter dort anmelden?
Okay, zur ersten Frage. Also was gab den Anstoß? Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also ich war selbst schon auf vielen Communities. Was mir allerdings auffiel, war, mir hat irgendwie immer ein bisschen was gefehlt. So mhm. typische Dinge, wie man sie aus Communities kennt, wie eine eigene Pinnwand. Oder dass man einfach auch bestimmte Einschränkungen vornehmen kann. Mit welchen Usern möchte ich denn eigentlich zu tun haben, mit welchen nicht? Also ich sage mal so das Stichwort Privatsphäre vielleicht auch ein bisschen. Das habe ich irgendwie immer ein bisschen vermisst auf allen Plattformen, die ich jetzt so kenne. Und das war für mich so ein bisschen der Anstoß, vor ungefähr 2 Jahren zu sagen, Mensch, dann probiere ich doch selber was. Genau, also so kam es im Prinzip zustande. Und dann einfach mal den Versuch zu starten. Ja, und er läuft ja auch relativ gut.
Inwiefern? Genau. Habt ihr schon einen großen Zulauf bekommen?
Ja, also ich sage mal so, wir nähern uns jetzt langsam der 400-User-Grenze.
Ja.
Was ich finde, ist für ein gutes Dreivierteljahr ein ganz guter Schnitt. Die Seite braucht ja auch Zeit, um überhaupt bekannt zu werden. Also wir haben ja keine aktive Werbung für die Seite gemacht, sondern wir behelfen uns hier sehr stark mit Social Media.
Ja.
Und über den Weg, sage ich mal, war das erste halbe Jahr extrem ruhig auf der Seite und dann fing es langsam an, wirklich an Zuwachs zu gewinnen. Und jetzt momentan wächst sie wirklich täglich. Also da ist richtig was zu merken.
Das freut mich sehr für euch. Das heißt, es geht auf jeden Fall voran. Ihr werdet bekannter und vielleicht wird der geneigte Zuhörer, wahrscheinlich mehr als die geneigte Zuhörerin in diesem Fall, sich denken, ach, schaue ich mir doch auch mal an. Das heißt, vielleicht erwartet ihr demnächst noch ein paar mehr Schriften, Zusprüche aus dem Süden Deutschlands.
Das wäre sehr schön, denn der ist noch relativ schwach vertreten.
Na dann, also bitte, Leute, ran an boyscom.de, schaut euch die Plattform mal an. Wenn sie gefällt, meldet euch an, es ist kostenfrei.
Genau. Und um die zweite Frage auch noch zu beantworten, warum sollte man sich anmelden? Also
Jetzt gerade sehr wichtig, ja.
ja, genau. Also zum einen ist Boyscom natürlich sehr modern, also sehr moderne Technik, die da verwendet wurde. Sie ist extrem einfach zu verstehen und zu bedienen. Man findet sich sehr schnell zurecht. Das sagen uns die User auch immer wieder, dass man nicht lange braucht, um zu verstehen, wo man hinklicken muss. Auch dass das Rumklicken Spaß macht, wurde schon genannt. Also sehr positives Feedback auf jeden Fall. Und was wir eben auch tun, und ich glaube, da heben wir uns tatsächlich auch ein bisschen von anderen ab, ist, wir binden unsere User aktiv mit ein in das ganze Geschehen. Das heißt, wir erstellen Umfragen, schlagen neue Features vor. Die User können selbst abstimmen, was ihnen wichtig ist in der Community, können auch selbst eigene Ideen einbringen. Das kommt auch immer wieder vor, dass User Dennis oder mich anschreiben und sagen, hey, ich vermisse die und die Funktion. Und dann sagen wir, okay, wie möchtest du das haben? Und dann versuchen wir das auch immer zeitnah umzusetzen. Das finden die User natürlich total klasse, weil das gibt es auf anderen Plattformen in dem Ausmaß, sage ich jetzt mal, natürlich nicht.
Das ist dann vielleicht der Vorteil, wenn eine Plattform gerade noch am Entstehen ist. Da sind die Strukturen noch nicht so festgefahren und der User kann sich selbst noch mehr einbringen als bei einer Plattform, die jetzt schon seit den 90ern vielleicht besteht.
Sicherlich, sicherlich. Und vor allem ist man auch noch sehr, sehr viel flexibler, weil die Technik halt auch noch nicht so angereift ist. Also man kann da noch sehr, sehr viel tun. Auch Dinge mal komplett über den Haufen werfen, wenn man merkt, das ist jetzt irgendwie in die falsche Richtung gegangen, kann man alles noch tun. Das macht es relativ einfach. Was uns aber auch auffällt, Dennis und mir, wir gucken uns ja auch regelmäßig so ein bisschen Statistiken über die Seite an, logischerweise.
Selbstverständlich, ja.
Was schon sehr, sehr positiv auffällt, ist, wie schnell sich Freundschaften auf der Seite entwickeln. Also wie schnell User in Kontakt treten, wie schnell sie dann auch Freundschaften schließen. Also der ganze Umgang ist nämlich sehr positiv wahr. Das freut mich auch sehr, muss ich sagen.
Das kann ich sehr gut verstehen. Zu diesem positiven Umgang gehört vielleicht auch etwas, was ich in der Recherche erfahren habe, nämlich der Chat Friday, wenn ihr dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen möchtet.
Ja, genau. Dennis und ich hatten vor ein paar Wochen die Idee, einen Gruppenchat einzuführen. Also jetzt nicht so, wie man es vielleicht von WhatsApp kennt, sondern wirklich noch so ganz klassisch aus den 90ern. Man hat einen Chatroom, da geht man rein und man weiß eigentlich erstmal nicht, wer da eigentlich da ist und dann fängt man einfach an mitzuchatten. Das hat unsere User anfangs ein bisschen überfordert, weil die meisten sind aus einer Generation, die kennen das nicht mehr. Und deswegen hatten wir dann die Idee zu sagen, ja, dann lass uns doch irgendwie so einen festen Termin machen, zum Beispiel Freitagabend, wo wir quasi aktiv die User dazu aufrufen, in den Chat zu kommen und mitzuchatten. Und deswegen ist diese Chat Night letztendlich entstanden. Die User nehmen das auch echt an. Also es ist dann immer sehr, sehr viel los am Freitagabend. Und was, glaube ich, auch ganz gut ankommt in dem Zusammenhang, ist, die User können direkt mit uns sprechen. Also das sind eigentlich auch die einzigen Zeitpunkte, wo wir aktiv im Chat sind und dann haben sie auch die Möglichkeiten, uns zu löchern und da entstehen manchmal extrem interessante Diskussionen. Man kriegt unglaublich viel mit, was auf der Plattform gerade passiert, weil ich sag mal, als Admin oder auch als Chef der Plattform ist man natürlich ein bisschen aus dem Geschehen raus, ne? Logischerweise. Aber das ist extrem interessant, was man da alles auffängt.
Also ihr bietet da sozusagen noch eine Nähe, die man von anderen Plattformen so vielleicht auch gar nicht kennt. Das ist sehr interessant. Und eine weitere Funktion, die mir aufgefallen ist, ist, dass ihr ja die Möglichkeit bietet,
Erst einmal teilt ihr eure Nutzer in Altersgruppen ein und dann bietet ihr die Möglichkeit, dass jeder Nutzer für sich selbst noch einmal bestimmen kann, für welche Altersgruppen er sichtbar sein möchte. Das geht auch in die Richtung Privatsphäre, die du, Matthias, eingangs angesprochen hast. Wie kam es zu dieser Funktion? War das einer der Gründe, warum du überhaupt diese Seite gründen wolltest?
Also ja, im Prinzip schon. Das hat keiner. Also das ist wirklich eine Funktion, die kenne ich zumindest von keiner anderen Community. Und das ist auch was, was ich extrem wichtig fand, zu sagen, ich habe als User die Möglichkeit zu entscheiden, mit wem möchte ich interagieren. Die anderen Communities haben da meiner Meinung nach Nachholbedarf. Das muss ich oder darf ich hoffentlich auch so ehrlich sagen.
Selbstverständlich.
Entweder ist es so, dass die Community von Anfang an für eine bestimmte Altersgruppe nur zugänglich ist, oder das andere Extrem, sie ist komplett offen. Und ich finde, beides ist nicht wirklich glücklich, weil ich sag mal so, die Bandbreite ist halt einfach groß. Es fängt mit 14 Jahren an und hört irgendwo auf. Keine Ahnung wo. Aber im Prinzip ist es so, es gibt halt Teenager, die möchten vielleicht nur unter sich sein. Es gibt Teenager, die sprechen aber oder chatten auch ganz gern mal mit jemandem, der schon ein bisschen erfahrener oder älter ist. Genauso andersrum. Und das war so ein bisschen der Anstoß zu sagen, hey, der User soll das selbst in der Hand haben. Er kann bei der Registrierung oder auch später, wenn er schon registriert ist, jederzeit die Einstellung natürlich auch wieder anpassen und sagen, ich möchte mit den und den Altersgruppen interagieren und für alle anderen möchte ich nicht sichtbar sein.
Heißt umgekehrt aber auch, dass eure Plattform für alle offen ist, für jede Altersgruppe prinzipiell erstmal offen steht, nur dass dann jeder noch einmal für sich selbst entscheiden kann, mit wem er in Kontakt treten möchte oder mit wem auch nicht.
So ist es, genau. Also ab 14 darf man sich registrieren und nach oben gibt es dann keine Begrenzung.
Sehr interessantes Konzept, gefällt mir persönlich auch sehr gut und habe ich auch noch bei keiner anderen Plattform gesehen, muss ich an der Stelle sagen. Jetzt hast du vorhin erwähnt, dass die Plattform bereits einige Zeit online ist, etwa ein Dreivierteljahr hast du vorhin gesagt. Dann gibt es ja bald auch ein einjähriges Jubiläum. Macht ihr dazu etwas Spezielles, etwas Besonderes?
Ja, genau, das Einjährige, das wird am 13. Juli sein und zu dem Stichtag wird es einen kompletten Relaunch der Seite geben. Es entsteht quasi ein komplett neues Voice.com, könnte man fast schon sagen. Also es ist nicht mehr viel von dem übrig, was es heute ist, aber das ist jetzt eher dem Layout geschuldet. Funktional ist alles noch vorhanden. Aber wir haben technisch ein komplett neues Konzept aufgezogen, das es noch einfacher macht für den User, sich auf der Plattform zu bewegen. Und zwar war die Idee da, zu sagen, der User kann, egal wo er sich gerade auf Voice.com befindet, alles machen, was er tun möchte. Also sprich, er chattet gerade mit jemandem, ihm fällt aber ein, hä, ich möchte jetzt gerade ein Foto hochladen. Normalerweise müsste er dann die Seite wechseln, müsste den Chat verlassen.
Ja.
Das Foto hochzuladen muss er dann in Zukunft nicht mehr. Er kann chatten, kann gleichzeitig Foto hochladen, kann gleichzeitig einen Beitrag kommentieren, kann weiter chatten. Das geht alles von einer Stelle aus. Ja, also funktional schränkt man den User gar nicht ein. Ganz im Gegenteil, es kommen sogar neue Funktionen hinzu. Aber die Bedienung wird sich eben ändern. Sie wird eben viel einfacher.
Das klingt sehr, sehr praktisch. Nun aber noch zu einer ganz anderen Sache, denn so eine Plattform aufzuziehen und jetzt dann schon seit fast einem Jahr daran zu arbeiten, kostet sicher viel Zeit und Geld. Jetzt weiß ich natürlich von euch beiden, die hier zusammenarbeiten, aber gibt es noch mehr Personen, die hier an der Plattform mitarbeiten und wie finanziert sich das Projekt überhaupt?
Ja, gut, also das ganze Projekt wird derzeit tatsächlich nur von Dennis und mir gestemmt.
Alle Achtung, Respekt.
Genau, momentan geht das noch. Es ist noch alles halbwegs überschaubar, sage ich mal. Wir haben da auch eine relativ gute Aufgabenteilung hinbekommen. Dennis macht so ein bisschen das ganze Thema Social Media, kümmert sich sehr stark um administrative Dinge. Ich würde ihn sogar als Wächter der Community ein bisschen bezeichnen. Ich hoffe, das ist okay, Dennis. Denn er achtet halt auch sehr stark auf die Inhalte. Also sprich, er guckt, was posten die User, was für Fotos laden sie hoch, passt das alles, ist es auch rechtlich in Ordnung, was da passiert. Diese ganzen Tätigkeiten übernimmt der Dennis im größten Teil und mein Schwerpunkt ist die Programmierung und ich bin letztendlich auch erster Ansprechpartner für die User.
Und wo kommt dann das Geld herein für euch?
Nirgendwo.
Also ihr macht das praktisch ehrenamtlich nebenher.
So ist es, genau. Also momentan finanziert sich das Projekt tatsächlich gar nicht. Also es wird nicht finanziert, sondern wir versuchen das einfach so zu stemmen und hoffen auch, dass das noch längere Zeit so möglich ist. Ich möchte nämlich auch das Programm möglichst weiterhin kostenfrei halten, logischerweise. Und was ich auch nicht möchte, ist Werbung auf der Seite. Also das sind einfach für mich so zwei Grundsätze, die möchte ich nicht. Wenn es wirklich mal sein müsste, dann finden sich da andere Wege.
Das heißt, es lag vorhin nicht an meinem Adblocker, dass ich keine Werbung auf der Seite gesehen habe. Es gibt wirklich keine.
Es gibt keine und die wird es auch nicht geben. Also das ist ein Versprechen, das ich in die Zukunft geben kann.
Ein sehr großes Versprechen und doch noch einmal ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich fast sagen. Die meisten Plattformen, die ich so kenne, kommen ja dann doch mit einem ganzen Schwall an Werbung daher.
Richtig, das stimmt. Eine Sache möchte ich vielleicht noch anmerken in dem Zusammenhang, weil ich jetzt gesagt habe, das Projekt wird von uns zwei Personen allein gestemmt. Man muss aber jetzt ein Lob Richtung User auch an der Stelle aussprechen, denn die User unterstützen uns natürlich auch sehr stark und zwar mit ihrem Feedback, mit ihren Ideen, die sie uns auch immer wieder sagen. Auch wenn sie irgendwo merken, auf der Seite, da stimmt irgendwas nicht, die sagen sofort Bescheid. Das ist für uns extrem wertvoll. Also diese Interaktion, die wir wirklich mit den User haben, diese Nähe, die wir zum User haben, die hilft uns enorm, dass wir das zu zweit überhaupt schaffen können.
Alles in allem, ich bin beeindruckt. Ich glaube, unsere Zuhörer sind es an dieser Stelle auch. Möchtet ihr beiden noch irgendetwas loswerden?
Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn einige der heutigen Hörer sich auch auf Boyscom anmelden würden und wir sie auf Boyscom begrüßen dürfen. Die Registrierung dauert nur einen kurzen Moment und wie jetzt schon mehrmals erwähnt, die Community ist komplett kostenlos. Also das sind keine versteckten Kosten oder irgendwas. Man kann sich registrieren, dauert 2 Minuten und dann kann man loslegen.
An alle Interessierten gilt noch einmal www.boyscom.de. Den Link findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite Radio Rainbow Stars. Und ich danke euch ganz herzlich für dieses nette Gespräch. Wünsche euch auf jeden Fall noch viel Erfolg.
Ja, Andi, wir bedanken uns auch recht herzlich für die Möglichkeit und wünschen dir natürlich auch noch alles Gute, beziehungsweise euch beiden.
Gute Nacht oder guten Nachmittag. Macht's gut.
Tschüss. Macht's gut.